Und ich stehe total auf ältere Männer, ja. Irgendwie erst, wenn die Männer graue Schläfen bekommen, bin ich interessiert.
Ist das so?
Ja, irgendwie weiß ich auch nicht warum.
Liegt es an den grauen Schläfen?
Vaterkomplex, oder kein Vaterkomplex, wirklich nicht. Irgendwie mag ich, dass die dann so aussehen, als hätten sie nicht mehr lange.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories, einer ganz besonderen Folge, weil wir on Tour waren diese Woche mit unserer Lesung, nämlich bei 3 Tage wach in Gelsenkirchen. Vielleicht habt ihr die Frau schon erkannt, die da gerade über graue Schläfen und alte Männer geredet hat. Steht ja sonst auch im Titel vom Podcast, also wisst ihr es eh. Ich habe in Gelsenkirchen mit Sophie Passmann über ihr neues Buch gesprochen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, woher ihr Sophie kennen könntet. Vielleicht wart ihr schon im Publikum, als sie mit 15 auf einer Bühne beim Poetry Slam stand. Vielleicht habt ihr sie das erste Mal gesehen, als sie 2017 bei Instagram ihre Wahlunterlagen promotet hat. Vielleicht gehört ihr zu den fast 88.000 Menschen, die ihr mittlerweile bei Twitter folgen. Vielleicht guckt ihr jeden Donnerstag das Neo-Magazin. Vielleicht habt ihr sie auch schon mal gehört, zum Beispiel im Radio, bei uns, bei 1Live. Und wenn es das alles nicht war, dann ist ihr Name euch vielleicht in der Buchhandlung aufgefallen, in den letzten Wochen auf so einem altrosa Buch mit einer schwarzen Krawatte. Es heißt Alte weiße Männer, Untertitel Ein Schlichtungsversuch. Was genau das bedeutet, wie man ein alter weißer Mann wird, wie man im besten Fall keiner wird und wen Sophie warum für dieses Buch getroffen hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen in wirklich der schönsten Ruhrpott-Location überhaupt, nämlich in einer alten Zeche mitten in Gelsenkirchen. Da geht es jetzt auch für euch hin. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lesung mit Sophie Passmann.
Angekommen.
Ach. Erstmal einen Schluck.
Durch die halbe Zeche gerannt hier.
Ja, es war sehr anstrengend. Ist Cola rum hier, was ich trinke?
Ja, dann Prost.
Lecker. Leicht warm, so mag ich am liebsten.
Wie oft in deinem Leben warst du schon mal in einer alten Zeche?
Ich war vor ein paar Monaten das erste Mal in einem Zechenmuseum. Und das war sehr, sehr spannend. Und sonst war ich, glaube ich, noch nie in einer Zeche.
War das im Ruhrgebiet, das Museum?
Ja, ich weiß aber nicht mehr, in welcher Stadt.
Bochum?
Nein. Wir fuhren wirklich eine Stunde von Köln dahin. Das war für ein WDR-Projekt. Und das war am Ende ein Zechenmuseum, ein Arbeitsmuseum. Und das war eine alte Zeche. Und das war sehr eindrucksvoll. Und wir sind dann auch runtergegangen. Also nicht richtig runter, aber mir reichen schon diese 3 Meter Höhenunterschiede, wo ich denke, alter, Respekt für Leute, die wirklich ihr Leben lang da gearbeitet haben und arbeiten. Da kam die Sozialdemokratie in mir nochmal hoch, wo ich dachte, Solidarität mit den Jungs.
3,5 Meter unter Tage.
Ja, das war ganz ehrlich, für mich hat das schon so einen klaustrophobischen Zustand hergestellt, dass ich dachte, es ist kalt, eng. Der Gedanke, noch wirklich runterzugehen unter Tage und da zu arbeiten in Dunkelheit, Alter, was die geleistet haben und leisten, das ist unfassbar. Wirklich, ich habe da richtig Gänsehaut bekommen.
Finde ich auch, tatsächlich total grandios, auch ein super verbindendes Gefühl irgendwie, wenn man da so ist. Du bist ja in Baden-Württemberg groß geworden, warst dann in Freiburg studiert, bist dann in den Sektor gezogen nach Köln.
Ich komme aber aus dem Sektor, ich bin Sektorkind eigentlich.
Gut, aber wie lange warst du ganz am Anfang, als du geboren bist, im Sektor?
Wirklich nur ein paar Monate. Wir wurden dann direkt als das letzte, also ich bin das jüngste Geschwisterchen und wurde dann, als ich auf der Welt war, haben die entschieden, wir müssen raus aus dem
Niederrhein. Aber das war auch nicht Ruhrgebiet, sondern das war Niederrhein. Ne?
Niederrhein. Und dann bin ich in Baden-Württemberg groß geworden, aber man kriegt ja den Niederrheiner raus aus dem Niederrhein, aber den Niederrhein nicht raus aus dem Niederrheiner. Das heißt, wir wohnen da seit 25 Jahren in Baden-Württemberg, meine Eltern, und wir sind immer noch die Zugezogenen, weil meine Eltern reden halt auch noch Kempschplatt so oder zumindest so eine Art Hochdeutsch-Version
du
davon.
Auch, ne?
Ich
also
kann
wenn
das,
du möchtest.
Ich kann das ein bisschen, ja. Es rutscht manchmal raus, wenn ich kumpelig bin oder viel Bitburger getrunken habe. Oh, jetzt muss ich noch andere Biersorten nennen.
Ja, es gibt auch Sion ganz
Kölsch,
viele andere. Nee, hier. Feltins zum Beispiel ist
Fiege.
Ein super Bier, oder?
All diese Biersorten gibt es auch.
Weil wenn wir schon bei Bier sind, ich habe gedacht, wir machen zum Start hier mal so einen kleinen 5-Fragen-Schnellcheck. Wie viel Ruhrgebiet steckt in Sophie Passmann?
Gerne.
Okay. Hast du dir als Kind regelmäßig gemischte Tüten am Kiosk geholt?
Nee.
Hast du dir jemals eine gemischte Tüte im Kiosk geholt?
Ja, manchmal im Schwimmbad. Ich fand, gemischte Tüten ist in Baden-Württemberg überschätzt, weil da gibt es nicht guten Kram. Da gibt es nur Center Shocks, diese super sauren Kaugummis. Aber so richtig geile gemischte Tüten, wie das eben in NRW im Sektor gibt, gibt es in Baden-Württemberg. Haben wir haben ja nichts.
Ich stelle mir auch vor, so eine gemischte Tüte nur mit 20 Center Shocks drin.
Ja, und dann gab es ab und zu mal so saure Zungen, die waren aber auch schon irgendwie so angetrocknet, wo man merkte, die Bäcker um die Ecke in Baden-Württemberg, die können das einfach nicht.
Okay, Frage 2. Lösen die Worte Schalke 04 und Borussia Dortmund irgendwas in dir aus?
Ja, Ratlosigkeit.
Das zählt nicht.
Nee, ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren sind ein paar für mich sehr wichtige Menschen in mein Leben gekommen, die allesamt BVB-Fans sind. Das heißt, ich interessiere mich immer noch nicht leidenschaftlich für Fußball, aber ich beobachte immer, wenn der BVB spielt, weil ich ganz genau weiß, muss ich mich da heute noch melden? Also zum Beispiel das Spiel gegen Bayern 5:0, da musste ich einfach 3 Tage lang gar nicht mehr das Handy anmachen, weil völlig klar war, da antwortet mir niemand, die Laune ist im Keller, der Tabellenplatz dann auch. Und das war, also das achte, aber Schalke 04 ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Das ist, glaube ich, das Falscheste, was du in Gelsenkirchen heute sagen kannst. Nee, tut mir leid, Sophie.
Nein, weil die Gelsenkirchener sind ja weltoffene, herzliche Menschen, ja. Die ertragen das ja auch, wenn jemand sich nicht so sehr für Fußball interessiert.
Guck mal in diese schmerzverzerrten Gesichter in der ersten Reihe. Ich bin mir da nicht so sicher.
Ich dachte, ich kann mich einschleimen mit, ihr seid so weltoffen. Nee, die Stimmung ist wirklich am...
Ja, ganz unten. Komm, machen weiter.
Jetzt.
Wie oft in der Woche gehst du in Jogginghose aus dem Haus?
Gar nicht. Oh, auch da.
Ja, oh.
Aber ich habe mir jetzt erst wieder eine Jogginghose gekauft, weil ich ganz lange keine hatte, weil ich bin zu einer Fashion Week Party eingeladen.
Oh wow.
Und ich dachte, wisst ihr was, ihr Arschlöcher, wenn ich zu einer Fashion Week Party eingeladen wäre, dann wäre ich ja mit Jogginghose hingehen.
Zumindest so eine mit so Streifen an der Seite.
Eine, die man so ausziehen kann. Ich sag den offiziellen Beschreibungsbegriff jetzt nicht, weil wir ja im Radio sind.
Die sagen wir jetzt nicht, den Begriff. Was hältst du von Schrebergartenanlagen?
Liebe ich. Ich liebe alles, wo deutsche Spießigkeit sich trifft.
Grandios. Fünfte Frage. Welche Autobahn läuft durch Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund?
Ich habe sofort diesen Stauschau-Jingle von uns. Keine Ahnung. A2.
Hilft mal jemand schnell? A40 im Chor.
Ist das die, wo immer Stau ist im Sektor?
Sophie, das ist die Albtraum-Autobahn im Ruhrgebiet. Es gibt zwei, die kleine Schwester ist die A43. Aber merk dir das, wenn du mal durchs Ruhrgebiet musst, vermeide die A40 und die A43. Das kann hier jeder bestätigen.
Ich habe ja so ein Mitleid mit Leuten, die wirklich im Sektor Auto fahren. Weil, also ich meine, du weißt es ja auch, wenn wir dann moderieren und die Stauschau kommt und man wirklich eigentlich für die nächsten 14 Minuten auch aus dem Studio gehen kann. Weil ja, hier sind nur die 37 längsten Staus, insgesamt 140 Kilometer. Liebe Grüße an die Landesregierung NRW. Ich fahre Zug leidenschaftlich in NRW, weil das geht super. Und da sieht man auch, also zum Beispiel...
Auch das macht das Ruhrgebiet anscheinend.
Also heute Regionalbahn 5 nach Wesel. Da siehst du auch alles, was die Bundesrepublik hervorgebracht hat bis heute.
Na guck mal, siehst du auf der Autobahn
nicht. Riechst du auch alles. Also da ist wirklich jeder Eindruck, jeder Sinneseindruck wird da in irgendeiner Weise mal gekitzelt.
Wunderbar, dann machen wir jetzt einmal das ganz grandios wunderbare Klatschbarometer. Wie viel Ruhrgebiet steckt eurer Meinung nach in Sophie Passmann? Da waren so ein paar Mitleidsklatscher dabei.
Jetzt habe ich so ein Trauma, weil ich ja früher Poetry Slam gemacht habe und dieser Applaus, den kriegt man normalerweise nur, wenn man wirklich einen Text vorgetragen hat, der eigentlich verboten gehört.
Aber das war so ein bisschen Mitleidschwang.
Das ist so ein Applaus, der eigentlich gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt, weil die Würde des Menschen ist unantastbar, Gelsenkirchen.
Okay, aber deine Würde... Ist ich würde schnell mir, nicht antastbar, oder?
Wie könnte ich denn jetzt am schnellsten noch Pott in mich reinbekommen? Muss ich jetzt gleich eine gemischte Tüte essen? Oder was? Oder Schalke, bitte nicht Schalke 04 sagen. Sonst habe ich 3 Freunde weniger.
Sehr essen.
Und muss auch mehrere Scheidungen dann durchleben.
Komm, wir reden über dein Buch.
Na gut. Nicht über Scheidungen.
Nicht
Thema
über Scheidungen und auch nicht über Schalke. Lass uns über dein Buch reden.
Na gut.
Es heißt Alte weiße Männer.
Ja.
Wie lange brauchst du so, um rauszufinden, ob ein Mann... ein alter weißer Mann ist.
Ich mache da keine Ja-Nein-Entscheidung. Ich habe auch in dem Buch nicht Leute getroffen und dann nach einer Stunde gesagt, das ist einer, das ist keiner. Ich glaube, es geht eher darum, so einzelne Verhaltensweisen alte weiße Männer mäßig rauszustellen. Ich kenne ganz, ganz wenig Männer aus dem öffentlichen Leben, wo ich sagen würde, der ist fast zu 100% ein alter weißer Mann. Es gibt so ein paar, wo man in den letzten Monaten, Jahren beobachten kann in der Öffentlichkeit, dass die sich so hinbewegen.
Sag mal.
Joachim Gauck zum Beispiel gerade, wo ich denke, alter Bundespräsident, der jetzt in den letzten Wochen für seine komische Buchpromo Sachen sagt, wo ich denke, wann ist denn das aus dir geworden? Willst du so sehr irgendwie Applaus jetzt von irgendwie der komischen Altherrenecke vom Stammtisch, dass du solche steilsten Thesen raushaust? Es gibt auch den einen oder anderen ehemaligen Late-Night-Host, wo ich denke, Harald, lass es doch mit den Interviews jetzt einfach. das beobachte ich öfter, dass es Männer gibt, wo ich denke, ich war so glühender Fan von dem und mit jedem Interview mehr denke ich, nee, irgendwie ist da irgendwas, der Wandel der Welt scheint dich so zu bedrohen, dass du ganz steile Thesen raushauen möchtest.
Aber das heißt ja auch, es reicht jetzt nicht, einfach nur eine helle Haut zu haben und über 50 zu sein.
Nee, genau, das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, weswegen ich auch zu Recht, auch wegen des Titels des Buches, die eine oder andere böse Mail bekommen habe, weil das klingt ja erstmal so, als wie du sagst, weißer Mensch, männlich, über 50 ist ein alter weißer Mann. Eigentlich meint der alte weiße Mann einen bestimmten Typus Mann. Und dieses alte weiße Männer ist so ein Begriff aus dem Internet, sozialen Netzwerken, das wurde geprägt, um eigentlich zu beschreiben, man hat da einen Menschen in der Gesellschaft, der hat erstmal durch seine Startvoraussetzungen qua Geburt quasi nichts, was ihn benachteiligt. Also ein Mann hat keinen Nachteil wegen seines Geschlechts in der Gesellschaft strukturell, ein weißer Mensch hat nicht mit Rassismus zu kämpfen und ein älterer Mensch kommt aus einer Babyboomer-Generation und eigentlich meint der alte weiße Mann einen heterosexuellen Akademikermann, der ordentlich Kohle verdient und nichts zu befürchten hat im Leben. Das meint er und darauf aufbauend kann man trotzdem ein prima Kerl werden. Man hat aber das Risiko, dass man so ein bisschen durch die Welt läuft und denkt, alles, was ich geschafft habe, habe ich geschafft, weil ich halt ein geiler Typ bin und nicht, weil vielleicht ich den einen oder anderen Startvorteil habe.
Was ist mit so jemandem wie Philipp Amthor, jüngster CDU-Abgeordneter, kann der auch schon ein alter weißer Mann sein?
Ja.
Also, habe ich mich gefragt.
Total. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass dieser Begriff eben nicht perfekt ist, weil er ist der älteste weiße Mann, den man sich vorstellen kann und ist halt, glaube ich, der ist ein paar Monate jünger als ich. Ja. Also es reicht nicht irgendwie über Alter XY zu sein und andersrum fallen einem ja auch auf Anhieb ganz viele Männer über 50 ein, wo man sagen würde, die sind so weit weg vom alten weißen Mann, wie es eigentlich nur geht.
Für dein Buch hast du dich mit 15 Männern getroffen.
Ja.
Nicht mit denen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, aber zum Beispiel mit Kai Diekmann, dem Ex-Bildchef, mit Micky Beisenherz, der übrigens auch aus dem Ruhrpott kommt.
Mit Castrop Brauxel.
Gar nicht so weit weg von hier. Sternekoch Tim Raue war dabei, Marcel Reif, der Fußballkommentator, Rainer Langhans, Jörg Thaddäus. Welche Männer von diesen 15 würdest du jetzt nach diesem Sommer, in dem du die alle getroffen hast, in die Kategorie alter weißer Mann packen? Weil du hast dich ja schon eingehend damit beschäftigt.
Ja, Rainer Langhans gehört auf jeden Fall rein. Das war auch, glaube ich, das erschreckendste Kapitel. Ich habe eigentlich bei jedem Kapitel geschafft, am Ende etwas rauszuziehen, was wirklich versöhnlich ist, weil es war ja der Versuch eines ein Schlichtungsversuch. Und bei Rainer Langhans bin ich einfach mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Resignation aus diesem Treffen gegangen, weil ich wirklich Dinge gehört habe, die so himmelschreiend frauenfeindlich und auch unlogisch waren. Es gibt ja diese Frauenfeindlichkeit, die so tut, als sei sie irgendwie intellektuell, und der war einfach nur stumpf und ein bisschen gemein auch. Und der ist so auf jeden Fall dabei. Und dann muss ich schon sagen, dann versuche ich wieder dem Untertitel gerecht zu werden mit dem Schlichtungsversuch. Der Rest hat mit Sicherheit, gibt es einige Männer, wo ich sagen würde, da gab es auf jeden Fall deutliche Momente des alten weißen Mannes. Aber jetzt nach dem Buch zu sagen, das ist einer, das ist keiner, finde ich auch ein bisschen ungerecht. Wird auch der Thematik nicht gerecht, weil ich es irgendwie gemein fände, dass diese Männer sich treffen für mich, mit mir und ich im Nachhinein als Belohnung dann über sie herziehe in Interviews.
Wobei man ja erstmal, wenn man dieses Buch sieht, alte weiße Männer, dann umdreht und dann steht ja diese Liste, schon denken kann, das sind also für Sophie Passmann sogenannte alte weiße Männer. Vielleicht musst du das nochmal kurz erklären, warum du über alte weiße Männer schreibst, aber dann mit Männern sprichst, von denen du jetzt nicht so wie bei Joachim Gauck oder beim Harald erstmal jetzt per se vorher sagst, ist für mich ein alter weißer Mann.
Ich bin in jedes Treffen reingegangen mit der Einstiegsfrage, sind Sie ein alter weißer Mann und wenn ja, warum? Ich wollte mich diesem Begriff ja nähern. Ich wollte rausfinden, was denken Männer, die potenziell ein alter weißer Mann sein könnten, über diesen Begriff? Haben die Angst, einer zu werden? ist ihnen vielleicht egal, einer zu sein. Und ich fand den Gedanken völlig unspannend, dann 15 Mal Leute zu treffen, die mich als junge Feministin in meiner Position bestärken. Weil wenn wir eins heutzutage genug haben, dann Unterhaltungen, die eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass jeder denkt, stimmt, ich hatte ja sowieso recht. Und ich wollte eher die Grauzone, ich wollte eher Leute, die vielleicht auch meine Sicht auf dieses Thema alte weiße Männer herausfordern und mich als Feministin auch manchmal in so einem Treffen zurücklassen, dass ich denke, er hat recht, scheiße.
Aber hast du die anderen auch angefragt? Also so ein Gauck und Seehofer und Harald und so?
Also es gibt ein paar Männer, wo ich nach Lesungen ganz oft gefragt werde, warum hast du eigentlich nicht XY angefragt? Mhm. Es gibt da ein paar, die ich gefragt habe. Auch da, ich fände es irgendwie, ich finde, das gehört zu Seriosität dazu, dass ich jetzt nicht anfange zu erzählen, der und der hat abgesagt, weil bis zu einem Moment einer Zu- oder Absage herrscht so eine Vertraulichkeit. Es gab so ein paar naheliegende, aber ich habe nicht die ganz großen Kaliber angefragt, weil ich hätte es unspannend gefunden.
Und wie hast du die dann angefragt? War das dann so E-Mail, sehr geehrter Herr Horst Seehofer, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, ob alte weiße Männer eigentlich an allem schuld sind und vor allem, ob Sie einer sind. Herzlichst Sophie Passmann.
Ich glaube, wir haben wochenlang der Verlag und ich an dieser Anfragemail rumgedoktert, weil die sollte ja ein bisschen frech sein und ein bisschen klar, aber auch irgendwie nicht beleidigend. Ich habe, nachdem die Mail an Marcel Reif rausging, dann mit ihm ein kurzes Telefonat geführt und ich glaube, der erste Satz war so, ja, ist ja eine absolute Frechheit, aber ich mache gerne mit. Weil man muss ja erstmal erklären, nein, ich meine nicht, dass Sie ein alter weißer Mann sind, ich will ja eigentlich in Ihrem Sinne mit Ihnen gemeinsam herausfinden, was steckt hinter diesem Begriff und wie können wir die Gesellschaft ein bisschen besser machen gemeinsam.
Wie hat Robert Habeck, den du auch angefragt hast, reagiert auf die Mail?
Oder ich glaube, der hat mich angetwittert. Nein,
bitte, Sophie,
nein. Robert Habeck ist ja auch Autor in meinem Verlag, bei Kiepenheuer & Witsch. Das heißt, es ging so halb über Verlags-Connections und dann, der wollte auf jeden Fall dann mal noch kurz horchen, wer ich so bin. Und bei den Politikern war es natürlich so, dass das ganze Presseteam um die rum viel nervöser war als die. Also wir haben auch Absagen von Politikern bekommen, nicht weil die keine Lust hatten, sondern weil jeder Pressesprecher gesagt hat, Alter, wenn mein Chef jetzt ein Interview zu alte weiße Männer gibt, dann kann ich 4 Wochen lang keinen Urlaub machen.
War wahrscheinlich.
Ja, und das heißt, die waren viel nervöser. Und bei den Politikern war auch der Kampf viel eher um die Kapitel am Ende, weil so ein Pressesprecher hauptberuflich ja in der Politik für Langeweile verantwortlich ist und der muss ja, in Deutschland müssen Politikerinterviews ja so langweilig wie möglich sein. Mhm. Und die haben dann manchmal versucht, so coole Passagen rauszustreichen. Das war dann eher der Kampf im Nachhinein.
Wir hören uns jetzt auf jeden Fall erstmal an, wie es so mit Robert Habeck war, das Kapitel in deinem Buch. Du liest uns ein Stückchen daraus vor.
Yes.
Und machst dich auf den Weg zum stylischen Leseschreibtisch.
Ich mag, wie du das beschreibst. Wie geht's Sie? Ich habe Robert Habeck getroffen an dem heißesten Tag des Jahres im letzten Jahr. Wir haben uns in Berlin getroffen und er wollte sich nicht mit mir in ein Café setzen, wie man das als Politiker vielleicht macht, seriöserweise, sondern er wollte sich mit mir an das Ufer der Spree setzen in Berlin-Mitte. Wo ich dachte, ja, na gut, dann setze ich mich halt jetzt mit dir auf die Wiese, wie so ein Student. Er ist ja grüner, er muss das ja machen für sein Image. Und jetzt reden wir über den Begriff alter weißer Mann. Robert Habeck sagt, alter weißer Mann heißt, wir verteidigen ein Narrativ. Es ist richtig, weil wir es immer so gemacht haben und es kann nicht falsch sein, weil wir es können. Ein Beispiel, die Art, wie wir Tiere halten. Jeder, der darüber nachdenkt, würde sagen, das ist so nicht okay. Aber wir oder die Gesellschaft in der Mehrheit geht da nicht ran, weil das Narrativ des Wohlstands auf dieser Form von Ausbeutung beruht und das wollen wir nicht ändern. Wenn man sich mit der Wirklichkeit beschäftigt, dann würde jeder, der unabhängig drüber nachdenkt, sagen, hä, das passt doch nicht, das kann doch nicht richtig sein, was wir da machen. Aber wenn man dann sagt, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht und dann ökonomische Gründe heranzieht, dann ist man ein alter weißer Mann. Ich habe mich vor ein paar Jahren ganz absichtlich gegen den harten Politjournalismus entschieden, indem man Dinge einordnen und kritisch nachfragen muss. Ich bin zu träge dafür und außerdem will ich von allen gemocht werden. Aber selbst mir als Witzemädchen aus dem Internet ist natürlich aufgefallen, dass Habecks Argumentation ziemlich gefällig ist. Denn natürlich passt die Erzählung des alten weißen Mannes, die er da aufbaut, perfekt in die Erzählung seiner Partei, die genau den Wandel vorantreiben will, den der alte weiße Mann nicht zu akzeptieren fähig ist. Der Logik folgend könnten die Grünen so eine Art Qualitätssiegel 100% frei von alten weißen Männern erhalten. Damit wären alte weiße Männer sowas wie der Delfinen-Thunfischsalat. Der Gag funktioniert nur in Pottstätten. Im grünen Freiburg sind alle so, ist aber auch ein bisschen politisch unkorrekt, weil Thunfisch. Tatsächlich setzt Habeck jetzt an zu ein bisschen Parteiengeschichte. Er erklärt mir leidenschaftlich, als wäre er schon seit den 90ern Grüner und nicht erst seit 2009, wie die Partei das damals so gemacht hat, wofür sie angetreten ist. Ich nicke diese Erzählung ziemlich höflich, aber eher leidenschaftslos ab. Ich habe das mit dem Politjournalismus ja absichtlich nicht gemacht. Habeck hebt jetzt die rechte Hand, deutet auf das Spreewasser und unterbricht meinen Gedanken. Guck mal, Sophie, ein Komoran ist gerade aufgetaucht. Ich versuche, möglichst interessiert zu klingen, damit Habeck nicht merkt, dass mir Tiere eher egal sind. Gespielt freudig halte ich Ausschau nach einem Vogel, von dem ich noch nie gehört habe. Und frage, was, echt, ein Komoran hier? Das ist ein Ding, wow. Der Vogel taucht auf, wenig begeistert stelle ich fest, dass er halt aussieht, wie Vögel so aussehen. Habeck ist ehrlich fasziniert gerade, das ist keine grünen Pressetermin-Naturattitüde. Er sagt, das ist mein Problemvogel. Noch bin ich ja Fischereiminister in Schleswig-Holstein und die Komorane werden von den Fischern gehasst ohne Ende. Ich ringe kurz mit mir, entscheide aber dann, dass es unhöflich wäre, nicht warum zu fragen und frage, warum? Habeck spricht schnell, weil die ordentlich Fisch fressen, die schwarze Pest, sagen die Fischer. Egal, Mann, hier ist voll Traffic, wa? Ich bin mir nicht sicher, ob er damit die vielen vorbeifahrenden Schiffe meint oder die Menge an für mich sehr langweiligen Vögeln. Er schüttelt den Kopf, es müsse er sich wieder daran erinnern, dass es in dem Interview eigentlich um alte weiße Männer und nicht um Komorane geht. Wahnsinn, sagt er. Sein Blick folgt dabei weiter dem Vogel über die Spree, der so dicht über der Wasseroberfläche fliegt, dass seine Füße das glatte Wasser zerkratzen. Ich verstehe nicht, wieso Habeck so fasziniert von einem Vogel ist, den es in Schleswig-Holstein so oft zu geben scheint, dass er die schwarze Pest genannt wird. Vielleicht auch so eine grüne Sache. Danke.
Sophie Passmann in der Storys-Lesung bei Drei Tage wach in Gelsenkirchen.
Das ist wirklich lustig. Ich bin ja wirklich auf Lesereise gerade in ganz Deutschland. Es ist so lustig zu sehen, wie manche Gags in manchen Städten überhaupt nicht funktionieren. Also wirklich der Delfin-Thunfisch-Salat-Witz ist einer, da kriegt man in manchen Städten München, Freiburg, Stuttgart geht schon wieder. Aber alles, was südlich und vor allem grün dominiert ist, sind die Leute so... Ja, finde ich eher problematisch
die
jetzt.
Die Frage ist, spricht das eher für Gelsenkirchen?
Für Gelsenkirchen,
oder
ja sicher. Hör mal. Das ist ein 1A gebauter Witz, da darf man auch schon mal lachen.
Da muss man mal lachen. So, das Kapitel über Habeck, das endet mit dem Satz, er ist einer von den Guten. Du musst jetzt mal kurz erklären, was heißt das genau, also... Wann genau ist ein Mann einer von den Guten?
Das bezieht sich jetzt weniger auf dieses alte weiße Männer-Ding, als eher darauf, dass ich im ganzen Kapitel immer wieder beschreibe, wie Robert Habeck von den deutschen Medien so als Superstar hochgejazzt wird. Also der mit den hochgekrempelten Hemdsärmeln, der mit den verwuschelten Haaren, der coole Typ, der sich auch mal in die Spree setzt für ein Interview. Und ich mache mich in gewisser Weise natürlich auch damit darüber lustig, weil ich dann am Ende auch von ihm eingefangen wurde durch seine coole Art. Aber es ist schon so, dass er wahnsinnig selbstkritische Dinge sagt und er ist einer von den wenigen, wo ich das Gefühl hatte, dass er auch wirklich sehr ernst darüber nachdenkt, wie kann ich denn 2019 wirklich ein vernünftiger Mann sein? Und da werden jetzt ganz viele sagen, aber Mann sein ist jetzt nicht so schlimm. Nee, aber er denkt tatsächlich über... Strukturen nach und darüber, wie er natürlich davon profitiert hat, ein Mann zu sein im Politikbetrieb, wie er das aufbrechen kann. Er will ja nicht seine eigene Karriere torpedieren, aber gleichzeitig möchte er auch nicht von den gleichen Mechanismen profitieren, von denen Frauen eben nicht profitieren. Und diese Überlegung, dieses selbstkritische, fast schon selbstzerstörerische an manchen Stellen, finde ich, spricht dafür, dass er einer von den Guten ist. Er macht sich zum Beispiel total dafür fertig, dass er immer wieder, ich glaube 7 oder 8 Mal gefühlt, also wirklich oft, so Fußballmetaphern benutzt in dem Interview. Und jedes Mal sagt, ah, sorry, ist schon wieder so männlich und Fußball, sorry.
Ich denke, ist es für dich so?
Nein, er sagt das.
Nee, aber wie siehst du das?
Nee, ich sag, guck doch Fußball, ist mir völlig egal, mach das doch. Wir können die Sache mit dem Sexismus gerne klären, ohne dass du aufhören musst, Fußball zu gucken. Kannst meinetwegen auch breitbeinig auf dem Sofa sitzen und Bier trinken dabei. Darum geht es ja wirklich nicht. Es geht ja eher um die großen Probleme.
Wenn du jetzt mal so aus deinem Blickwinkel auf die Männerwelt dieser Welt blickst du? Mhm. Was glaubst du, wie viel Prozent davon gehört zu den Guten?
Oh, du nagelst mich auf diesen letzten Satz völlig zu Recht auch fest.
Nee, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, dass du glaubst, er ist einer von den Guten.
Also ich glaube, die meisten Männer... wollen die richtige Sache. Wenn man so die Guten beschreibt, dann kann man sagen, der große Teil. Ich glaube aber, was diese wirklich ernsthaften Überlegungen angeht, wie oft habe ich davon profitiert, ein Mann zu sein und wann habe ich Jobs bekommen, bessere Bezahlung bekommen, wann werde ich anders behandelt, wann werde ich ernster genommen, weil ich ein Mann bin. Ich glaube, diese Überlegungen, die haben im Moment eher weniger Männer, was ich völlig verstehe, weil sie keinen Spaß macht. Es macht keinen Spaß, von Leuten, von so einer nervenden Feministin wie mir, von mir darauf hingewiesen zu werden. Denk doch mal drüber nach, ob du alles das, was du geschafft hast, wirklich geschafft hast, weil du so toll bist oder weil auch Männer in unserer Gesellschaft ernster genommen werden als Frauen.
Ich fände es ganz gut für die Männer, die hier sitzen oder zu Hause sitzen und zuhören, einfach mal vielleicht so ein alte weiße Männer Schnellcheck zu machen. Wie findet man sehr schnell als Mann raus, ob man zu diesem Phänomen alter weißer Mann gehört?
Hört man Frauen ernsthaft zu? Das klingt völlig banal, aber das ist etwas, was in Meetings nicht passiert. Wenn Frauen reden, dann sagt ein Mann ganz oft die gleiche Sache, nur länger und schlechter formuliert und die Leute sind so, aha, ja, spannend. Also hört man wirklich Frauen genauso ernsthaft zu? Unterbricht man Frauen nicht? Hat man ganz ehrlich wirklich im tiefsten Inneren, das muss man ja nicht nach außen kehren, wenn man sich mal in einer ruhigen Minute ehrlich macht, ist man wirklich der Meinung, dass die weiblichen Kolleginnen genauso kompetent sind wie man selbst? Von wie vielen weiblichen Kolleginnen denkt man, dass sie sich ja insgeheim hochgeschlafen haben? Von wie vielen weiblichen Kolleginnen denkt man, dass die sich ja auch nicht wundern muss, wenn sie so einen kurzen Rock trägt? Dass sie ja auch ein bisschen mit dem Chef flirtet, dass sie auch so gut nicht ist, dass sie ein bisschen hysterisch ist. Erstmal, das ist der erste Schritt. Erstmal sich wirklich ehrlich machen, wann habe ich vielleicht doch so Frauenklischees, die sehr ungerecht sind im Kopf? Und also, der Schritt ist schon, Männer, das ist schon Arbeit genug.
Wir fangen langsam an.
Genau.
So, ne? Wisst ihr Bescheid? Wenn ihr mal eine ruhige Minute habt.
Und ich bin ja zum Beispiel auch nicht der Übermensch. Ich bin ja zum Beispiel weiß wie die Wand. Und in unserer Gesellschaft muss ich als weißer Mensch ständig drüber nachdenken. Habe ich rassistische Ressentiments? Behandle ich Menschen, die nicht weiß sind, anders? Also ich will quasi gar nicht so tun, als würde ich jetzt hier auf die Bühne kommen und sagen, ihr müsst das alles machen.
Also gibt es auch alte weiße Frauen?
Ja, aber denen fehlt natürlich, egal wie Theresa May oder Annegret Kramp-Karrenbauer mäßig die sind, denen fehlt bis zum Ende ihres Lebens
die Männlichkeit
und das Gefühl, in den Raum reinzukommen und alle hören dir zu, weil du ein Mann bist.
Jetzt hast du ja 15 Menschen getroffen, die ganz klar Männer sind. Und da hatte ich beim Lesen auch das Gefühl, dass es schon auch wirklich Unterschiede gab. Die hast du auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Kannst du so mit Rückblick auf den Sommer sagen, in welchem Gespräch du dich am unwohlsten gefühlt hast?
Rainer Langhans. Mit Abstand. Weil ich musste mir da quasi anhören, dass Frauen selber schuld sind, wenn sie vergewaltigt werden. Und dass Frauen sich auch selber mal fragen müssen, warum Männer es überhaupt schaffen, sie zu vergewaltigen. Und das ist dann eine Sache, da fehlt es. Ich bin wirklich ein humorvoller Mensch, ich bin ein verständnisvoller Mensch, ich bin auch in diesem Buch darauf bedacht gewesen, eben nicht immer ein Streitgespräch anzufangen, aber dann sitzt man da und denkt, was mich vor allem schockiert hat, dieser Mann lebt ja bis heute davon, in Talkshows zu sitzen und Sachen zu erzählen. Und sein Blick auf die Welt wird ja weiterhin als so wichtig erachtet, dass man denkt, setz dich da mal hin und du hast 20 Minuten Redezeit. Dass jemand, der so unreflektiertes, cooles Zeug sagt und das ja nachher nochmal freigibt im Interview. Er hat das ja gelesen und freigegeben für diese Interviewpassagen.
Er war ja auch dabei, als er es gesagt hat. Ne?
Genau.
Allein da muss er ja dann schon gecheckt haben, die sitzt jetzt hier nicht gerade so und geht dann gleich wieder und dann ist weg, sondern die will, das hast du ja gesagt, will ein Buch schreiben.
Er denkt das wirklich.
Wahnsinn. Ich finde ja immer, wenn man dich so verfolgt, was ja recht einfach ist im Netz, zumindest das, was du preisgibst.
Relativ schwer, mich nicht zu verfolgen.
Also. Genau so. Es ist relativ schwierig, an dir vorbeizukommen im Internet. Dann nervt dich das eigentlich? Nervst du dich manchmal selber?
Jeden Tag ständig. Ich ertrage wirklich.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir schon aufgestellt habe.
Aber nicht seit ich im Internet bin. Es zieht sich durch mein Leben. Ich glaube, die meisten lustigen Menschen haben irgendeinen Widerstand in sich selbst und der hat meistens mit dem eigenen Wesen zu tun. Ich denke jeden Tag mindestens 4-mal, ach, pass mal halt die Fresse.
Das Gute ist, man merkt es nicht, zumindest ich merke es nicht als Followerin auf mehreren Kanälen. Und da denke ich ganz oft, okay, Sophie Passmann kommt rüber wie eine Frau, die sich nicht so viel einschüchtern lässt. Wie oft kommt das wirklich vor, dass du so wie bei Rainer Langhans irgendwie da sitzt und denkst, okay, ich fühle mich gerade total unwohl hier mit Menschen und irgendwie vielleicht schüchtert mich dieser Mensch auch einfach richtig ein Grad.
Ich glaube, der Zauber an Selbstzweifeln ist ja, dass alle immer denken, die anderen haben weniger als man selbst. Und ich glaube, mittlerweile verstehe ich schon auch, dass ich, glaube ich, wie jemand wirke, der weniger Selbstzweifel hat oder weniger mit sich hadert oder weniger eingeschüchtert ist von der Welt. Ich habe das genauso viel wie alle anderen auch. bei mir passiert das auf eine andere, also ich bin kein Typ Frau, tatsächlich habe ich festgestellt, der in der Bahn blöd angemacht wird, weil ich ausstrahle, ich bin kein leichtes Opfer. Also jemand, der eine Frau sexuell belästigt, tut das ja, weil er seine Macht ausspielen möchte. Ein Mann, der sich besser fühlen möchte, sucht sich ein Opfer und ermächtigt sie über sie, indem er sagt, hey Mäuschen, und packt sie im schlimmsten Falle sogar an oder so. Und ich strahle aus, dass ich kein leichtes Opfer bin. Das heißt, so arme, erbärmliche Menschen, die das nötig haben, sich ein Opfer zu suchen, sehen in mir nicht das naheliegendste Opfer.
Aber wie strahlt man denn aus, dass man ein Opfer ist?
Nein, ich, um Gottes Willen, es geht nie darum, dass Frauen ihr Verhalten ändern müssen. Männer müssen ihr Verhalten ändern. Aber ich habe...
Da kann man mal klatschen, finde ich auch.
Ich bin, glaube ich, sehr gut darin, so eine leichte Grundaggression in meinem Gesichtsausdruck auszustrahlen, wenn ich das möchte.
Zeig mal. Also ist jetzt super geil im Radio,
aber... Wir stellen uns vor die U5 in Berlin, die durch Pankow fährt.
Oh, die erste Reihe weicht schon zurück, Sophie. Hör auf, bitte.
Ich bin dann eher in der Haltung, dass ich andere Frauen mich also quasi gucke, so schwesternschaftmäßig gucke, wir sind irgendwie leerer Wagen, 22.30 Uhr. Man weiß, da kommt jetzt irgendwann eine Männergruppe rein, die Stress möchte und die sich ein bisschen cool fühlen möchte. Und da in der Situation bin ich eher nicht diejenige, die man blöd anquatscht, weil ich auch weiß, dass ich gut zurückquatschen kann. Das gibt ja auch eine Selbstsicherheit. Aber im Beruflichen bin ich nicht davor gefeit. Also das Lustige war, glaube ich, das Lustigste, was mir in diesem Jahr passiert war, Buchmesse. Ich war mit dem Buch Alte Weiße Männer auf der Buchmesse, war eingeladen zu einem hippen, wichtigen Stehempfang als einzige junge Frau. Es kam ein Verleger eines großen deutschen Verlags rein, hat alle mit Handschlag begrüßt, sich vorgestellt, außer mich. Ja, hallo. Und irgendwann hat er gemerkt, dass die Gastgeberin, dass eine Ministerin war, sich wahnsinnig gut mit mir verstand und in dem Moment hat er gecheckt, die ist ja wichtig. Also, dass man im beruflichen Kontext erstmal klar machen muss, ich bin zwar nur eine Frau, aber ich bin in dem Moment gerade wichtig. Den Grundrespekt, den man jedem Menschen gegenüber bringt, den erfährt man als Frau, auch ich, ganz oft nicht.
Hat er den Handschlag nachgeholt?
Habe ich dann einfach nicht, dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr.
Hätte auch nicht gemacht.
Also, nee, da habe ich ihn auch spüren lassen. So, der saß dann neben mir und war dann irgendwann echt peinlich berührt, weil Leute auch sehr interessiert an dem Buch waren und mit mir darüber reden wollten. Und er merkte so, ach scheiße, das ist die.
Habe ich doch schon mal im Internet gesehen.
Ja, hey, wir haben ja gerade eben gar nicht uns Hallo gesagt, wo ich dachte, ja.
Sind wir gar nicht zugekommen,
blöd. Wollten sie ja auch nicht. Ja, nee, ich war so beschäftigt, Buchmesse, ne, wissen sie. Nee, weiß ich nicht. Ich schaff's immer, Leuten meinen Namen zu sagen, wenn ich sie treffe.
Wir kommen jetzt, ich weiß nicht, wie wir den Bogen kriegen, zu Kevin Kühnert, auch der... Da müssen wir jetzt hin. Wir haben uns verquatscht.
Ist es nicht so bei Kevin Kühnert sowieso, dass man nicht an ihn denkt und auf einmal gibt er ein Interview,
wo
man denkt...
Da ist er. Auf einmal ist er da. Ey, das war ein typischer Kevin Kühnert-Moment gerade. Ja. Da ist er.
Talkshow abends 22:30 Uhr. Ja. Natürlich
da ist
Kevin
er wieder.
Da. Kevin ist seit letzter Woche immer noch da.
Warum ist er in deinem Buch?
Weil ich es spannend fand, mit Kevin darüber zu sprechen, wie es sein kann oder wie man in einem Betrieb arbeitet, der alte weiße Männer sehr bevorzugt. Also er ist ja eine SPD, also eher eine linke Partei, die auch, glaube ich, viele Männer hat, die versuchen, keine alten weißen Männer zu werden. Ist aber gleichzeitig so eine Partei, wo so Sigmar Gabriels und Per Steinbrück ständig aus der drittletzten Reihe so, ich habe übrigens auch eine Meinung, könnte jemand mir zuhören? Und ich fand es spannend, mit ihm darüber zu sprechen, wie er versucht, nicht in diesem Betrieb dafür belohnt zu werden, ein alter weißer Mann zu werden. Weil laut schreien, sehr Selbstbewusstsein und manchmal auch einfach selbstbewusst Quatsch reden, wird belohnt. Und er ist so ein Hadernder, der gerade, glaube ich, vor dieser Karriere steht, die im schlimmsten Falle eben so ausgehen könnte, dass er irgendwann als nicht mehr Minister böse Interviews gibt gegen seine eigene Partei.
Und ihr wart frühstücken.
Ja.
Was dabei rausgekommen ist, das liest du uns jetzt nochmal vor.
Gerne. Ja, wo ist er denn? Da. Kevin und ich treffen uns in einem Café, das mich an meine Studentenzeit in Freiburg erinnert. Es ist eines dieser Cafés, das eben auch Kunstgalerie sein will, eine offene Bühne veranstaltet, in dem an den Wänden alte Filmplakate hängen, in dem der Service fast beleidigend schlecht ist, aber da alle mit allen befreundet sind, nimmt man das einander nicht übel. Die Möbel sind aus dunklem Eichenholz, dessen Lasur im Laufe der Jahre viel Limo aufgesogen hat und deswegen klebt. Die Speisekarte ist hässlich, selbst ausgedruckt. Die Gerichte tragen lustige Namen. Es ist Kevins Stammcafé. Kevin ist viel zu bescheiden für seine Klugheit. Das ist man im Politikbetrieb ja wirklich andersrum gewöhnt. Da wüten Menschen mit einer fast verschwindend geringen Kompetenz mit erschreckender Lautstärke durch Talkshows. Gerne kann Kevin mir schnell erklären, was der alte weiße Mann ist. Vielleicht eine halbe Stunde Kurzvortrag. Mit irgendwas muss ich das Buch ja füllen. Kevin denkt keine Sekunde nach, als ich ihn frage. Ja, der alte weiße Mann ist eine Chiffre, weil es ein Stellvertreterbegriff ist in politischen Debatten. Es geht darum, zum Ausdruck zu bringen, dass es eine Art und Weise im Umgang mit politischen Themen oder mit Menschen gibt, die sich subsumieren lässt, weil sie ähnlichen Mustern unterliegt. Also machohaftes, ich habe genauso geguckt wie ihr. Ich war so, hä? Alter, du hast gar nicht fertig studiert, warum redest du so? Also machohaftes Verhalten, arrogantes Verhalten, Besserwisserei, sowas weltläufig Hochnäsiges ist ganz häufig das. Und ich weiß gar nicht, ob alle, die den Begriff benutzen, zwingend immer das Gleiche damit meinen, aber ich habe noch wenige Leute getroffen, die sich positiv auf den Begriff beziehen oder von sich sagen, das bin ich, da gehöre ich rein, ich bin ein alter weißer Mann, du kannst mich am Arsch lecken. Ich stelle meine nächste Frage. Als ein Typ an unseren Tisch kommt und unser Gespräch unterbricht, er trägt einen weiten grünen Parker und Chucks, dazu wirklich viel zu viele, viel zu ungekämmte Locken auf dem Kopf. Er sieht aus wie das einfallsloseste Klischee eines linken Studenten Mitte 20. Er kniet sich vor Kühnert, als sei er ein Vorschullehrer und der Juso-Chef eines seiner Kinder. Entschuldigung, sagt er zu Kevin, obwohl er mich und nicht ihn unterbrochen hat. Ich kann nicht gehen, bevor ich dir noch eine Sache mitgegeben habe, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Kevin Kühnert kann das schon sehr gut, dieses für Politiker nötige Gesicht, das Interesse heucheln soll an Bürgern und deren Interessen. Ja, sagt Kevin sehr knapp, der Student würdigt mich keines Blickes weiterhin. Es folgt ein fünfminütiger Monolog, der sich aus liebenswürdigen Bewunderungen und völliger Selbstüberschätzung zusammensetzt. Mit einem verschwörerischen Unterton, als hätte dieser eine Typ da gerade die Keimzelle der gesellschaftlichen Unruhen unserer Zeit entdeckt, erzählt er Kevin, dass die Wohnungsnot echt krass sei und überhaupt die Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Er reiht so viele Plattitüden aneinander, dass jede Bundespressekonferenz wie ein politischer Thriller dagegen wirkt. Und er tut das mit einem Ja, verzeihen Sie mir dieses Klischee-Feministending, mit einem männlichen Selbstbewusstsein. Kevin hört sich sehr geduldig seinen Vortrag an. Zwischendurch blickt er zu mir, um das Gespräch zu öffnen oder dem Studenten zu signalisieren, dass es höflich wäre, zumindest meine Existenz anzuerkennen. Aber nein, ich bleibe unbeachtet, bis er sich nach seiner spontanen Parteitagsrede vom Tisch entfernt. Kevin und ich holen beide peinlich berührt Luft. Ja, da kann er sich jetzt seine 10 Euro bei mir abholen, sagt Kevin, dem Studenten durch die Fenster des Cafés hinterher schauend. Junge Leute, sag ich fassungslos. Das geht direkt auf sein Grundeinkommen rauf im nächsten Monat, sagt er. Ich schaue ihn ernst an. Wohnungsnot, Kevin. Das ist ein Thema, da solltest du mal ran. Er nickt sehr eifrig. Ich hatte auch Probleme, meine Eigentumswohnung zu finden. Danke.
Das hier ist 1Live Stories, die Lesung aus dem Stadtbauraum in Gelsenkirchen heute bei 3 Tage wach. Und die Frau, die ihr gerade gehört habt, das ist Sophie Passmann. Und die Menschen, falls ihr am Radio oder am Podcast zuhört, die ihr gerade klatschen gehört habt, das ist Gelsenkirchen. Sophie, Gelsenkirchen hat auch Fragen an dich. Zum Beispiel Caroline. Wo sitzt du? Da. So.
Hallo Caroline.
Und jetzt seht ihr mal, wie groß der Stadtbauraum ist, weil ich jetzt zur Caroline hinlaufe und das dauert 6,5 Sekunden. Hallo Caroline, was möchtest du denn von Sophie wissen?
Du arbeitest ja auch mit Jan zusammen und ich habe so oft mitbekommen, dass wenn du irgendwo vorgestellt wurdest, du darauf so reduziert wurdest oder dass immer das Erste, was über dich gesagt wurde, ist. Wie findest du das oder ist das für dich so in Ordnung oder würdest du dir das anders wünschen?
Moment, ich verstehe die Frage nicht.
Du arbeitest ja auch mit Jan Böhmermann zusammen im Neo-Magazin und dadurch bist du ja schon auch noch ein bisschen bekannter geworden, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich habe halt oft mitbekommen, dass wenn du irgendwo vorgestellt wirst, wenn du da bist, dass du halt oft damit vorgestellt wirst. Und ob das so für dich in Ordnung ist und ob das nicht für dich so ist, als würdest du so ein bisschen von seiner Prominenz so in dem Schein so stehen dürfen.
Also ich auch. Jan Böhmermann ist ein fucking Promi und ich darf bei ihm arbeiten. Wie cool ist das denn? Das stört mich überhaupt nicht. Ich war früher Fan vom Neo-Magazin, ich war früher Fan von Jan Böhmermann und jetzt darf ich für den arbeiten. Das nervt mich nicht, auch nicht, weil er ein Mann ist und ich in seinem Schatten stehe, sondern weil er halt einfach, glaube ich, der bekannteste Satiriker Deutschlands ist und ich halt 12 Follower bei Instagram habe gefühlt. Also Deswegen, ich verstehe die Relation.
Komm, Sophie, sind schon 14.
Ja, also, stimmt. Ja. Nee, das nervt mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich freue mich total, da arbeiten zu dürfen und zu können und da coole Sachen machen zu können. Und deswegen finde ich es naheliegend, dass man jetzt das auch als Buzzword nimmt und sagt, sie arbeitet für den und den.
Martin hat auch noch eine Frage. Martin, wo sitzt du? Natürlich, andere Seite.
Am ist anderen klar. Ende von Gelsenkirchen.
Am anderen Ende von Gelsenkirchen. Zack, 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 ist man durch. Martin, du möchtest auch was wissen und zwar?
Ja, ich habe mal formuliert, mich würde interessieren, ob du schon mal eine Beziehung mit einem alten weißen Mann hattest oder ob du eine führst mit einem oder dieses anstrebst.
Bestimmt.
Martin, bist du Single oder warum fragst du?
Nee. Martin, ganz kurz bevor Sophie, wie bist du auf diese Frage gekommen?
Ja, so ähnlich wie ihr Leben. Ich muss auch manchmal ein bisschen provozieren, um was Lustiges rauszuhauen.
Ja, das Problem mit lustigen Fragen ist meistens, dass die Antwort nicht lustiger sein kann. Wie war die Reihenfolge? Habe ich schon mal einen geführt? Ja, führe ich gerade? Nein.
Und ob du es anstrebst?
Ob ich es anstrebe? Ja.
Na klar.
Aber Harald ruft nicht zurück.
Mist.
Ich weiß nicht warum. Um die Frage einmal kurz ernsthaft zu beantworten, das passiert, glaube ich, ganz vielen jungen, wilden Feministinnen oder die Leute, die sich mit Feminismus intensiv auseinandersetzen, dass die Beziehungen führen und dann an einem gewissen Punkt manchmal sehr enttäuscht sind davon, was ihr Partner für Ansichten hat und dass man dann Streite führt darüber und dann mit dem Mann, den man liebt, auf einmal Diskussionen führt, die so schockierend und anstrengend sind, dass man denkt, warum kannst du nicht verstehen, dass das einfach gerade nicht richtig ist und warum tust du so, als sei deine Ansicht auf die Frauenwelt genauso viel wert wie meine, weil ich bin betroffen von den Ungerechtigkeiten und wie kannst du wollen, dass deine Freundin in einer Gesellschaft wohnt, die schlecht für eine Frau ist. Das ist nicht schön. Und ich stehe total auf ältere Männer, ja. Irgendwie erst, wenn die Männer graue Schläfen bekommen, bin ich interessiert.
Ist das so?
Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht warum.
Liegt es an den grauen
kein
Schläfen?
Vaterkomplex, oder kein Vaterkomplex, wirklich nicht. Irgendwie mag ich, dass die dann so aussehen, als hätten sie nicht mehr lange.
Wow. Spricht nicht für die Männer.
Spricht auch nicht für mich, oder?
Spricht eher, ehrlich gesagt auch.
Wir haben uns einander verdient. Auch dann.
Da habt ihr euch. So, ein Mann, der in dem Buch tatsächlich aus mehreren Gründen echt aus der Reihe fällt, ist dein Vater. Einmal, weil er weder aus der Politik kommt, noch aus der Medienwelt, zumindest kennen wir ihn daher nicht. Und er ist auch der einzige Mann, mit dem du direkt verwandt bist in diesem Buch. Auch
ja,
indirekt.
Stimmt.
Vielleicht.
Musst du kurz überlegen. Ja.
Ja, ne? Wie hast du ihn gefragt, ob er dabei, habt ihr dem auch diese Verlagsmail geschickt oder nee. War das so, Papa, kannst du mir mal die Butter geben? Und übrigens, ich will über alte weiße Männer im Buch.
Wir sind übers Management gegangen. Das war wirklich lustig, weil es war ganz klar, ich möchte unbedingt meinen Vater dabei haben, weil der für mich, je länger man einen Menschen kennt, desto weniger ist er das Klischeebild, das man gerne hätte. Und mein Vater ist jemand, der auf den ersten Blick wirken könnte wie ein alter weißer Mann. Und ich kenne ihn nun mal jetzt 25 Jahre und weiß, er ist in ganz vielen Bereichen so weit weg vom alten weißen Mann, wie es nur geht. Und er stand ganz oben auf der Wunschliste und ich habe es mit am längsten rausgezögert, ihn zu fragen und habe ihn dann irgendwann, seriöse Journalistin wie ich bin, eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, auf die auch erstmal keine Antwort kam. Und ich dachte, manchmal sind Eltern ja so,
aber
dass
was
die...
Aber was hast du da gesagt in dieser Sprachnachricht?
Hey Papa, erinnerst du dich? Ich bin die eine Tochter, die...
Wie viele hat der?
Zwei. Und habe ihm das Projekt erklärt und auch habe ihm so erklärt, worum es geht und warum ich ihn dabei haben möchte. Keine Antwort bekommen. Und ich dachte, okay, mein eigener Vater lässt mich auf
gelesen.
Aber waren
die blauen Haken da?
Mhm. Er hat sie gehört, zwei blaue Haken. Und manchmal sind Eltern ja so, dass die ganz lange nicht antworten und tippen. Mhm. Und dann kommt nur so ein Okay. Oder sie schicken so 37 Emojis und einen Frosch und einen Blumen und wir freuen uns. Deswegen dachte ich, warte mal. Mhm. Und dann kam irgendwann nach einer halben Stunde nur der Brillen-Emoji, der so die Zähne rausmacht.
Ah, der Nerd.
Ja. Und dann habe ich noch mal eine halbe Stunde gewartet, dachte, kommt da jetzt irgendwie noch mal eine Erklärung, wo ich dann irgendwann nachfragte, höflich, ist das jetzt ein Ja? Hm. Wo er dann wirklich pikiert meinte, das ist natürlich ein Ja. Wo ich dachte, okay, wow. Sorry, ich habe die Memo irgendwie nicht mitbekommen, wo der Brillen-Emoji das offizielle Zeichen für Ja, ich möchte bei deinem Buch mitmachen ist.
So ein bisschen wie so ein schiefgegangener Heiratsantrag, wo die Person dann so halb nickt und man weiß nicht,
hey,
wird
ich meld
jetzt
mich.
Und dann so, ja klar ist das ein Ja. Super, das klingt doch gut. Da war er sofort dabei. Und ja. War das dann für dich im Gespräch irgendwie doll anders als bei anderen, weil auf einmal wart ihr ja nicht mehr nur Vater und Tochter, sondern auch Interviewgast und Autorin. So.
Das Gespräch an sich war nicht eigenartig. Es war ein bisschen, ich habe halt meinen Vater besucht in der Stadt, in der er wohnt, und wir haben dann im Restaurant gegessen und viel getrunken auch. Und irgendwann wurde das plätscherte das Interview so aus in ein normales Vater-Kind-Unterhaltungsding. Ich habe mir davor, glaube ich, viel mehr in den Kopf gemacht.
Aber du hattest auch schon das Gerät laufen.
Ich habe alles mitgeschnitten, und er wollte die Interviewpassagen auch gar nicht freigeben am Ende. Er hat mir da blind vertraut, komischerweise. Also ich hätte den Mut, glaube ich, nicht gehabt, weil so nach 2 Stunden Unterhaltung hätte ich, glaube ich, die Formulierung doch nochmal gerne angeschaut, wollte er nicht. Ich habe mir davor Bauchschmerzen gemacht, weil ich weder zu hart sein wollte noch zu lasch. Ich glaube, beide Risiken gab es, weil man als Kind neigt man dazu, mit den eigenen Eltern viel härter ins Gericht zu gehen, als man das eigentlich müsste. Und auch ganz viele Dinge, die man von früher noch weiß, dann so auf einmal mit reinzunehmen ins Argument, was ungerecht ist. Und ich wollte aber auch nicht so meinen Vater abfeiern als der tollste Mann der Welt. Und ich habe davor ganz lange überlegt, was frage ich, was kann ich nicht fragen, was ist zu frech und was ist vielleicht auch ungerecht. Und das war schwieriger.
Und was dabei rausgekommen ist, das hören wir uns jetzt noch mal kurz an. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Papa-Passmann-Kapitel.
Mein Vater hat genaue Vorstellungen davon, wie Menschen sich verhalten sollten, wenn sie denn gemeinsam eine gute Zeit auf dieser Erde verbringen wollen. Vor allem aber hat er eine Menge Ideen davon, wie speziell Frauen sich verhalten sollten. Frauen rauchen beispielsweise nicht auf der Straße, denn das wirkt schlampig. Frauen mit modischen Kurzhaarfrisuren beäugt er irritiert. Frauen, die Strickstulpen tragen, sind ihm suspekt. Frauen, die grobschlächtig sind, erst recht. Frauen, die zu charmant sind, vor allem gegenüber Männern, so müsse gemutmaßt werden, haben bestimmt eine nicht ganz aufrichtige Agenda. Frauen, die das Geld ihrer reichen Männer ausgeben, fand er immer albern. Gleichzeitig wurde auch nicht abschließend geklärt, wie die Alternative zu diesem Lebensmodell aussehe. Und schließlich, Frauen haben niemals nackte Beine in Röcken. Sie tragen immer Strumpfhosen, auch im Sommer. Diese aus dem letzten Jahrhundert ins heute rübergeschleppte Regel wurde mir nie radikal auferlegt. Ich hielt mich einige Jahre dran, was anstrengend und warm war, irgendwann allerdings obsolet wurde, weil seine eigene Mutter im hohen Alter die Freude von kurzen Röcken und nackten Beinen entdeckte und selbst mein Vater nicht mehr gegen den Wandel anargumentieren konnte. Papa hat einen Tisch in seinem Lieblings-Steakhouse reserviert, was für ihn eine schier unmenschliche Menge Entrecote und für mich frittierte Kartoffeln bedeutet. Als Wiedergutmachung für die vegane Entbehrung darf ich den Wein aussuchen, was in manchen Familien vielleicht ein harmloser Akt, bei uns allerdings schon eine atemberaubende Abweichung vom eigentlichen Protokoll eines solchen Abendessens bedeutet. Ich frage ihn, ob er sich selbst als alten weißen Mann sieht. Er blickt mich freundlich an, dann ein Nippen am Aperitif. Ich bin ein alter Mann und ein weißer Mann, ja, aber der Begriff alter weißer Mann ist im Allgemeinen konnotiert. Das ist ein sehr konservativer, reaktionärer und vor allem in keiner Weise moderner Begriff. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Konservativ bist du, sag ich. Noch einen Schluck Negroni. Wenn du mir sagst, ich bin ein alter weißer Mann, dann ist es eher eine Ehrenbezeugung, aber auf keinen Fall abwertend gemeint. Mutig. Ich glaube, der Begriff ist geprägt worden, um einen reaktionären, starrsinnigen Typus von alten Männern zu charakterisieren bzw. zu klassifizieren. Ein alter weißer Mann ist einer, der sagt, wo es lang geht, der von seiner Meinung unbedingt überzeugt ist und keine andere gelten lässt. Diskussionen will er schon gar nicht führen. Ich bräuchte da mal ein Fremdbild, also ich hoffe jedenfalls, dass ich genau das nicht bin. Lebenslauftechnisch erfüllt mein Vater jede Voraussetzung, ein alter weißer Mann sein zu können. Akademikerfamilie, Siegelringeltern, Studentenverbindungsadoleszenz, Jobs in vollverglasten Büros, in denen wertvolle Verträge mit vergoldeten Füllern unterschrieben werden. Wie also bindet man sich jeden Morgen die Fliege um, erklärt Menschen beruflich die Welt, ohne in den Sumpf der reaktionären Männlichkeit zu geraten? Papa denkt nach. Möglichst viel in Kontakt mit Menschen zu sein, die jünger sind als ich, das hilft. Ich habe immer versucht, die dann im offenen Gespräch nicht zu vergrätzen, indem ich denen gesagt habe, was ich von denen denke. Für mich persönlich wandelt sich die Welt, seitdem Adenauer tot ist. Da habe ich angefangen, wachen Auges durch die Welt zu gehen. Und wenn ich an die Probleme oder an die ersten Ereignisse denke in Bezug auf die Rollenverteilung Mann-Frau, dann habe ich mir wirklich selber sehr oft die Frage gestellt, warum kommt das erst jetzt? Und warum ist es eigentlich so schwierig, das umzusetzen? Und warum werden insbesondere Frauen dafür an den Pranger gestellt, wenn sie dann mal sagen, verdammt nochmal, ich bin zwar die andere Sorte von Mensch, aber eben auch einer. Ich würde gerne, dass das der offizielle Slogan von Feminismus wird. Frauen, die andere Sorte Mensch. Frauen. Frauen, auch Menschen im weitesten Sinne. Der Kellner bringt den Wein, mein Vater deutet mit seiner rechten Pranke auf meinen Platz, was im wortlosen Weinbusiness so viel bedeutet wie ihre Verantwortung, sie hat den Scheiß ausgesucht, sie probiert. Nach dem souveränen Öffnen der Flasche folgt ein sehr unsouveräner, fragender Blick des Kellners, der abwechselnd mich und meinen Vater löchert. Wortlos konfrontiert er uns mit seinem Unglauben, dass wirklich die junge Frau am Tisch die Verantwortung für die ganze Flasche Wein tragen soll. Nach einer peinlichen Pause darf ich dann probieren, kurzes Weingeplänkel über die Petrolnote und den Jahrgang, dann geht's weiter. Papa, du hast gerade gesagt, Witze widerstreben dir. Witze worüber widerstreben dir, frage ich. Witze über Minderheiten, sagt er. Ich verschluck mich fast im Probierschluck. Danke.
Sophie Passmann liest heute bei 3 Tage wach in Gelsenkirchen aus ihrem Buch Alte weiße Männer. Und Sophie, in dem Kapitel über deinen Papa lernt man nicht nur deinen Papa ein bisschen besser kennen, sondern auch dich und natürlich automatisch, indem man den Papa kennenlernt, auch dich, weil es eure gemeinsame Vergangenheit ist, deine Kindheit, deine Jugend. Und es ist ja, obwohl du so präsent bist im Internet, schon so, dass du recht wenig wirklich aus deinem Privatleben zeigst.
Ja.
Wo ziehst du da die Grenze und wie ist das in deinem Kopf so abgetrennt?
Ich habe da tatsächlich mal irgendwann für mich versucht, ganz klare Grenzen zu ziehen, weil ich gemerkt habe, dass soziale Netzwerke ganz oft darüber funktionieren, dass Leute denken, man würde das Privatleben teilen und man auch ganz schnell aus Versehen so immer weiter, immer mehr mitteilt, weil man merkt, das ist irgendwie cool und man möchte Sachen mitteilen. Also ich habe zum Beispiel einen privaten Instagram-Account, wo nur enge Freunde mir folgen, wo ich dann auch mal Partybilder oder Urlaubsbilder teile.
Wie heißt der? Können wir dir da folgen?
Ja, gerne. Ist privat gestellt. Kommt ihr leider nicht ran.
Aber da gibt's
Sachen zu sehen. Also wenn ihr an den rankommt, da könnt ihr dann direkt an die Bild-Zeitung Sachen verkaufen. Ich zeige nie meine Wohnung. Ich zeige nie Familienmitglieder. Alle meine Familienmitglieder mussten mir entfolgen auf allen sozialen Netzwerken, damit man das nicht nachvollziehen kann. Mussten auch ihre Sachen privat stellen. Ich antworte niemals ernsthaft über berufliche, private Verbindungen. Ich habe all meinen Freunden gesagt, markiert mich nicht in Stories. Ich poste nie genau dann, wann ich wo bin, dass ich da bin. Ich poste auch Orte, an denen ich oft bin, nicht, weil ich da gerne auch privat dann bin. Und wenn ich mal was aus meinem Privatleben erzähle, dann ist es Quatsch. Also wenn ich, das ist auch ein ganz alter Satiriker-Trick, das habe ich jetzt nicht erfunden, dass wenn man sagt, ich wohne mit meinen 3 Kindern und meinen 2 Ex-Männern in Potsdam, dann ist relativ klar, dass ich das nicht wirklich tue. Ich möchte, leider, ich muss die ja irgendwie unterhalten. Also ich erzähle wirklich nahezu nichts aus meinem Privatleben und wenn mal aus Versehen was rausrutscht, dann ist mir das auch eher unangenehm.
Aber dein Papa folgt dir bei Twitter?
Nee, nicht mehr.
Nicht mehr. Aber als du das Buch geschrieben hast, steht doch im Buch drin.
Ja, da gibt es leider eine gute Geschichte zu. Mein Vater auch unter Klarnamen auf Twitter und dann fing auf einmal an, so Leute, für die ich arbeite, rauszufinden, dass es mein Vater ist. Mein Vater hat einen sehr ulkigen Twitter-Account.
Er hieß nicht Papa Passmann.
Nee, er hat mit seinem richtigen vollen Namen. Und dann hat unter anderem irgendwann Jan Böhmermann entdeckt, dass mein Vater einen sehr lustigen Twitter-Account hat, wo er so über Verspätungen der Deutschen Bahn sich beschwert und Klassiker. Metzgereien in Stuttgart empfiehlt. Und dann fing irgendwann Jan ihm an zu folgen, ironisch oder nicht ironisch. Und dann hatten hatten mein Chef und mein Vater auf einmal so eine Twitter-Freundschaft am Laufen, wo ich dann meinte, Papa, kannst du mal bitte aufhören, Jan Böhmermann privat zu schreiben?
Ich hoffe, das hast du auch öffentlich bei Twitter geschrieben.
Nein, um Gottes Willen, eben nicht. Aber er ist dann mittlerweile auch fein. Das war auch eher eine sehr lustige Sache. Und er hat dann mittlerweile auch gemerkt, er ist nicht so mit sozialen Netzwerken.
Ist gut.
Und da müssen auch, das ist auch ein bisschen, um mal kurz wieder ernst zu werden, ich merke schon, dass meine Familie da auch aufpassen muss. Also dass ich meine, Feminismus und auch irgendwie Satire und Quatsch erzählen im Internet sorgt schon dafür, dass sehr viele Leute mich ganz, ganz schlimm finden, womit ich gut leben kann, aber die stecken dann sehr viel Energie da rein, meine Familie aufzuspüren. Und da müssen dann leider, auch wenn sie sich das selber nicht ausgesucht haben, dass sie mich in der Familie haben, müssen damit leben und müssen da sehr viel sensibler mit ihren Daten umgehen als andere oder gehen so sensibel damit um, wie alle eigentlich mit ihren Daten im Internet umgehen sollten.
Das finde ich auch ziemlich krass bei dir, weil bei dir in den letzten 2 Jahren wirklich so viel passiert ist, wie bei anderen nicht in der schönsten Karriere gefühlt. Also ist wirklich auf allen Ebenen ja echt steil nach oben gegangen. Auch was dann sowas angeht wie Hate natürlich und Kritik von allen Seiten, aber natürlich auch Lob, also einfach sehr, sehr viel. Wie reflektierst du das? In welchen Momenten kommst du einfach mal runter und lässt das mal alles sacken?
wenn ich das Handy ausmache, was ich oft mache, was man gar nicht denkt, weil man nimmt natürlich immer wahr, wenn ich das Internet vollballere, aber ich habe ganz oft Phasen, wo ich dann einfach mal 3-4 Stunden lese und das Handy auch gar nicht anhabe.
Ich meine, mittlerweile ballern ja auch andere für dich.
Wirklich?
Ja, also wenn du irgendwo zu Gast warst und du erscheinst ja nicht nur von dir aus, stimmt, sondern andere. Also nicht, dass du angestellt hast, die für dich twittern oder so.
Leider nicht.
Das meine
Team,
ich nicht.
Team Passmann.
Genau, Team Passmann.
Social Media Team Passmann.
Bewerbt euch jetzt.
Ja, hey, ich kann leider nicht bezahlen, aber ich tolle Praktikumsstelle, super viel Erfahrung dann auch. Könnt ihr in eurem Medienkommunikationswissenschaftsstudiengang auf jeden Fall dann auch anrechnen lassen mit 2 ECTS-Punkten. Ich komme auch runter, ich merke, dass es nichts hilft, darauf rumzudenken, auf der Kritik. Ich kann mit ein bisschen Abstand von wenigen Menschen, deren Urteil ich sehr schätze, dann darüber sprechen, wenn ich im Fernsehen war oder wenn eine schlechte Buchrezension kam oder wenn ich irgendwie öffentlich thematisiert wurde, ohne dass ich es wollte. Das passiert mittlerweile auch, dass ich so als Diskursball benutzt werde in Artikeln. Da kann ich dann mit denen drüber sprechen, das ist aber nur eine Handvoll Leute. Und was mir wirklich am meisten hilft, ist einfach, meinen Kopf mit anderen Sachen vollbekommen. Ich glaube, ich lese so viel Zeitung und Bücher, schaue so viele Serien, höre so viel neue Musik wie noch nie in meinem Leben, weil man einfach, wenn man gerade da unzufrieden ist, wo man steht, muss man, wie das mit Kultur halt so ist, das Schöne daran ist, dass die einem immer den Horizont ein bisschen erweitert und einem hilft, das zu werden, was man sein sollte.
Also Leute, hört ganz viele Kultursendungen, besonders Literatursendungen, das ist wichtig.
Selber lesen wäre auch eine Idee.
Selber lesen steht über allem, das ist selbstredend.
Nein, aber das stimmt. Viele Podcasts hören, viel durcheinander. Ich werde auch auf Instagram, finde ich das auch total lustig, meine Reichweite zu benutzen, um mal ganz krude Sachen zu empfehlen. Also abgefahrene Musik, außergewöhnliche Bücher. Ich habe letztens ein Buch empfohlen von einem Feuilleton-Chef einer Sonntagszeitung, wo auf einmal so 14-Jährige das Buch gekauft haben und meinten, ich verstehe nicht alles, aber es ist cool.
So wie Passmann sagt, ist
und,
super.
Das macht Spaß. Ich finde so Kultur der leichten Überforderung, das macht total Spaß, Sachen zu lesen, wo man denkt, ich verstehe gerade nicht alles. Es ist nicht der Urlaubsroman für den Strand, der auch super ist, sondern man merkt, wie man daran wächst und sich selber eine Aufgabe gestellt hat mit dem Lesen von einem Buch zum Beispiel.
Zum Beispiel auch mit dem Lesen von deinem Buch.
Klar.
Das man natürlich auch lesen kann. Lass uns da mal, bevor du noch eine letzte Stelle aus dem Kapitel vorliest, kurz so eine Mini-Bilanz ziehen. Was hast du gelernt nach 15 Gesprächen mit 15 Männern, die mächtig sind und die du ausgewählt hast für dein Buch?
Die meisten Männer sind leider nicht so schlimm und platt ein Typus, wie die Öffentlichkeit es gerne hätte.
Warum leider?
Weil mein Leben nach der Buchveröffentlichung deutlich einfacher gewesen wäre, wenn ich 15 Mal hart kritisiert hätte und gesagt hätte, das war schlimm und wenn er das gesagt hat, wie kann er nur? Es gibt im Moment gerade so eine öffentliche Lust an sich empören, an Dingen, die offensichtlich empörenswert sind und ich wurde total oft ganz harsch dafür kritisiert, dass ich zu nett zu diesen Männern war und zu freundlich und zu verständnisvoll und warum habe ich die nicht kritisiert und ich habe das nicht getan mit einer Strategie, ich habe einfach ganz oft in Gesprächen gedacht, ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde auf diesem Argument von dir rumgedacht. Und natürlich kann ich nachvollziehen, warum du das logisch herleitest. Ich bin trotzdem anderer Meinung. Und das ist schon offensichtlich ein radikaler Akt. Also das Anerkennen, dass das Gegenüber eine andere Meinung hat als man selbst.
Hast du in irgendeinem Punkt deine eigene Meinung geändert durch eins der Gespräche oder durch das Buch?
Was die Position angeht, nicht. Ich habe ganz oft über Frauenquote diskutiert und ich habe nicht ansatzweise den Eindruck, dass ich bin eher sogar noch bestärkt in meiner Meinung, weil ich mir so viel unlogischen Stuss anhören musste. Also wirklich gar nicht Sachen, wo ich als Feministin sage, das passt nicht in meine Argumentation, sondern so logische Kurzschlüsse. Und ja, das ist statistisch bewiesen, was überhaupt nicht bewiesen ist. So Leute, die sich einfach festkrallen wollen an ihrer Lust daran, keine Frauenquote einzusetzen. Ich habe mich höchstens so meine Meinung geändert, was Vorverurteilungen angeht. Wo ich gemerkt habe, ja, es ist meistens eben leider so, dass je länger man sich im Menschen unterhält, desto weniger klar wird er in seinem Feindbild, habe aber auch, glaube ich, in diesem Schreiben nochmal klar für mich die Linie gezogen, mit wem will ich reden und mit wem will ich nicht reden.
Willst du mit Ulf Poschardt reden?
Mit Ulf Poschardt habe ich geredet, will ich immer wieder reden.
Nie mehr wieder?
Immer wieder.
Ja, bestimmt nie mehr wieder.
Immer wieder. Jeden Tag auf Twitter reden wir miteinander.
Und worüber du mit ihm geredet hast für das Buch, das liest du uns jetzt nochmal vor zum Schluss.
Man muss dazu sagen, dass Ulf Poschardt ist der Chefredakteur von der Zeitung Die Welt. Das ist eine Zeitung, die der Springer Verlag sich hält, weil es ihnen zu peinlich ist, nur die Bild-Zeitung zu haben. Und das ist der einzige Mann, mit dem ich mich zweimal fürs Buch getroffen habe, weil er beim ersten Termin leider keine Zeit mehr hatte, weil da mussten jetzt wichtige Leute. Und das ist, ich beginne beim zweiten Treffen. 2 Wochen später stehe ich zur gleichen Zeit am gleichen Tag wieder an der Pforte des Axel Springer Hauses. Wieder sehe ich der Pförtnerin ganz genau an, dass sie mir insgeheim nicht glauben mag, dass ich wirklich den Ulf Poschert treffe. Sie erinnert sich aber dann. Sie waren vor kurzem schon mal da. Ich nicke. Ja, wir haben jetzt öfter Termine, sage ich, als sie mich zum Fahrstuhl begleitet. Kurz überlege ich, ob ich diesen Scherz auflösen soll, aber insgeheim mag ich die Idee, dass die Pförtnerin des Axel Springer Hauses denkt, der Weltchef würde 2x im Monat seine Therapeutin im Büro empfangen. Seine Sekretärin kommt rein, wir kennen uns ja mittlerweile alle, ich kriege schwarzen Kaffee, er eine absurd kleine Flasche Cola Light. Erst als ich ihm verspreche, mein nächstes Buch über Anfang und Ende der SPD zu schreiben, lässt er sich dazu bewegen, über das eigentliche Thema zu reden. Er zuckt mit den Schultern. Feminismus, ja na gut, wenn es denn sein muss. Stehen geblieben waren wir bei ihm und der Frauenquote, genauer ihm und seinem Hass auf die Frauenquote. Poschert nickt, er erinnert sich und knüpft nahtlos an das Gespräch von vor 2 Wochen an. Frau Passmann. Da, wo Frauen nicht reinkommen, die werden sterben. Das ist das Geile an Marktwirtschaft. Es hat keine Zukunft, es ist vorbei. Quote ist immer falsch. Quote ist Unfreiheit. Quote führt dazu, dass am Ende eine Entscheidung getroffen wird für eine Frau, weil es die Quote gibt. Ich gehe bis ans Ende der Welt für jede Frau, der ich hier diese Karriere ermöglicht habe. I mean it. Ich bin für jeden immer da. Ich lehne mich ein wenig nach vorne, weil es jetzt spannend wird. Dieses Frauenquotenargument höre ich ja ständig von den Männern. Der Erzählung nach sollten Frauen mit einer Quote in einer ständigen, unterschwelligen Sinnkrise stecken, ob sie den Job, den sie da machen, wirklich gut können oder ob sie nur aus gesetzlichem Zwang in die Stelle gehoben wurden. Wenn Frauen sich also fragen müssten, ob sie nur wegen einer Quote ihren Job haben, müssen Männer sich doch jetzt gerade im Gegenzug ständig fragen, ob sie ihren Job nur wegen ihres Penis haben. Wir leben in einer Kultur, in der Männer Jobs viel leichter bekommen. Das ist statistisch ja bewiesen. Das muss doch ein erdrückendes Gefühl von Selbstzweifeln bei allen Top-Managern auslösen. Nur weil eine Quote unfrei ist, muss der Zustand davor ja nicht zwangsweise frei gewesen sein. Vielleicht haben wir manchmal nur die Wahl zwischen 2 unterschiedlich guten Unfreiheiten. Poschert hört sich meine Ausführungen mit so einem wertschätzenden Dozentengesicht an, das mir sagen soll, spannend, was du sagst. Ja, ich erkläre dir gleich, warum du Unrecht hast. Ich widerspreche ihm natürlich, ist es ihm nicht entgangen. Wissen Sie, Frau Passmann, ich bin gerade nicht so logisch unterwegs. Ich öffne ja gerade mein Herz. Da kann ich nicht so logisch sein. Das stimmt so nicht, das muss ich jetzt nochmal abhören. Er deutet auf mein Smartphone, das zwischen uns liegt, mit dem ich das Gespräch aufzeichne. Dann könnte ich Ihnen heute Abend eine Mail schicken, wieso das logisch nicht stimmt. Nur weil ich sage, dass es in dem Fall eine Entscheidungsfreiheit einschränkt bei wichtigen Personalentscheidungen, heißt es nicht, dass wir vorher ohne Quote ein Reich der Freiheiten hatten. Es gab immer Kulturen, Sachzwänge und so weiter. Die Dekonstruktion schicke ich Ihnen heute Abend via Mail, wenn ich das abseits meiner romantischen Denkwallung wieder zurückgedacht habe. Soll ich noch ein bisschen oder möchtest du nach Hause?
Du, so viel, liest doch noch ein bisschen. Ja, guck mal, wir können ja mal fragen, wollt ihr? Siehst du?
Jetzt macht er eine wirklich lange Denkpause und schaut mich konzentriert an. Sagen wir mal so, ich freue mich über jede neue Stimme, die nicht ein Mann ist und die coole Sachen macht. Ich freue mich über die und interessiere mich mehr für die als für noch einen satten alten weißen Mann, der seine Position schon hinlänglich deutlich gemacht hat. Poschert lobt mich gerade, aber scheint mit seinem Lob zu hadern, denn er denkt natürlich an den Netzfeminismus. Junge Frauen, die sich zum Ziel gemacht haben, die gesellschaftlichen Geschlechterungerechtigkeiten zu thematisieren. Poschert. Ich finde halt, es gibt im Netzfeminismus so ein paar Leute, die auf der Welle surfen, die würde ich... Ich bin mir sicher, dass Sie das richtig machen, einfach vom Surfbrett schleudern. Er macht eine kurze Pause und schaut mich eindringlich an. Die müssen Sie fertig machen, das erwarte ich von Ihnen. Fast wirkt es wie ein konkreter Arbeitsauftrag, den ich da bekomme. Er sagt den letzten Satz so verschwörerisch, dass ich die Stimmung auch nicht mit lästigen Nachfragen kaputt machen will. Wen genau ich da jetzt wie von welchem Surfbrett schleudern soll, das sind ja alles Details, die es eigentlich zu klären gilt. Doch wir sind schon beim nächsten Thema. Dankeschön fürs Zuhören, Gelsenkirchen.
Das war die Lesung mit Sophie Passmann bei 3 Tage wach in Gelsenkirchen. Nach der Lesung hat sie noch erzählt, dass es im Herbst schon das nächste Buch von ihr geben wird, nämlich einen Text über Frank Ocean. ihren Lieblingsmusiker in der Musikbibliothek vom Kiepenheuer und Witt Verlag. Bis dahin bin ich mir sicher, werdet ihr Sophie noch an der einen oder anderen Stelle treffen, im Internet oder in Podcasts oder im Radio oder in der Zeitung. Ich freue mich schon auf die nächste Lesung mit euch hier an dieser Stelle und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche und wie immer viele gute Geschichten.
Das war ein Podcast von Funk.